Jerusalem. Die Stadt ist brechend voll. Es ist laut, es ist bunt, überall geschäftiges Treiben. Das Passafest steht bevor. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. Aus dem ganzen Land sind Menschen nach Jerusalem gepilgert, um sich zu reinigen, um im Tempel ihr Passahlamm zu schlachten und um später gemeinsam das Passamahl zu feiern. Das Passamahl zu halten. Nicht nur Juden, sondern auch Nichtjuden, darunter einige Griechen. Man hatte schon Ausschau gehalten nach Jesus, spekuliert. Wird er wohl zum Fest nach Jerusalem kommen? Viele Gerüchte und Geschichten rankten sich um ihn. Unglaubliche Dinge waren geschehen, Wunder, Heilungen, Skandalöses. Und erst vor kurzem, da war sogar einer von den Toten zurückgekehrt. Einige hatten es miterlebt, hatten es gesehen. Ein enger Freund von Jesus, Lazarus, war aus dem Grab wieder herausgekommen. Unfassbar. Das hatte sich rumgesprochen. Wird dieser Jesus jetzt zum Fest nach Jerusalem kommen? Er kommt. Auf einem jungen Esel war er in die Stadt eingezogen. Die Volksmenge war ihm schon entgegengelaufen, aufgeregt. Sie hatten ihn mit Palmzweigen begrüßt, ihm zugejubelt. Hosianna! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Und so voll diese Stadt mit Menschen ist, so voll ist sie an Erwartung. Was wird Jesus tun? Ist er der Messias? Der Ersehnte? Wird er jetzt sein Reich aufrichten? Wird er noch mehr Zeichen und Wunder tun? Die Atmosphäre ist angereichert mit Sensationslust, Neugier und mit Sehnsucht. Und an dieser Stelle setzt heute Morgen unser Bibeltext ein aus Johannes 12, Verse 20 bis 24. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Der Text beginnt mit dem Auftritt von einigen Griechen, von denen wir nicht besonders viel erfahren, nur dass sie zum Passafest nach Jerusalem gekommen sind und wir wissen, dass sie Jesus sehen wollen. Sie wollen ihm begegnen, ihm, von dem alle reden. Dabei haben sie wahrscheinlich auch von seinen Wundern gehört. Diese Sehnsucht, die rührt mich an und ich kenne das selbst so gut. Ich will Jesus sehen und ich will ihn reden hören und ich will ihn wirklich spüren und ich will live dabei sein, wenn Wunder geschehen und wenn er die Hände auflegt und heilt und wenn er eingreift. Das möchte ich bei anderen sehen und das möchte ich auch bei mir selbst sehen. Ich möchte Anteil haben an dieser Wunderkraft. Mir fällt da ein Lied ein, ein paar Zeilen, die diese Sehnsucht so wunderschön in Worte kleidet. Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Kennst du das auch? Das tiefe Verlangen, Jesus erleben zu wollen, unmittelbar, dass er kommt und dich anrührt und du Zeuge wirst von einem Wunder und du endlich mit eigenen Augen sehen kannst, dass alles wahr ist und dass etwas geschieht und dass du es erleben kannst. Teilst du auch diesen Wunsch? Die Griechen stehen hier mit ihrem Wunsch und sie wenden sich an einen Jünger von Jesus und der bringt dieses Anliegen zu Jesus. Jesus reagiert darauf, indem er zu der Volksmenge um ihn herum sagt: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Beim Lesen war ich an dieser Stelle des Textes ehrlich gesagt etwas verwirrt. Was ist das denn für eine Antwort auf ein einfaches und praktisches Anliegen? Jesus spricht rätselhaft. Auch erfahren wir an keiner Stelle, wie es mit den Griechen weitergeht. Wird er sie noch sehen? Werden sie ihn sprechen dürfen? Es bleibt offen. Trotzdem greift seine Antwort das Anliegen auf und wendet den Blick in eine ganz andere Richtung. Für mich waren in diesem Text zwei Begriffe, die mir nicht so ganz klar waren. Und die möchte ich kurz erläutern, um zu entschlüsseln, was Jesus da eigentlich sagt. Der erste Begriff ist die Stunde. Die Stunde ist gekommen. Was bedeutet das? Bei Johannes ist mit der Stunde immer Jesus' Sterben, sein Tod am Kreuz gemeint. Jesus sagt an dieser Stelle: Der Zeitpunkt ist da, wo ich am Kreuz sterben werde. Das meint die Stunde. Das ist es, worauf alles zuläuft. Das ist der Höhepunkt. Aber er ist ganz anders, als man ihn erwartet. Der zweite Begriff ist Herrlichkeit. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Mit Menschensohn spricht Jesus von sich selbst. Also ich denke persönlich, wenn ich das Wort Herrlichkeit höre, dann fallen mir Glanz, Schmuck, Triumph, Gold, also so das volle Klemmerprogramm, das fällt mir dann ein. Ich habe zu Hause auf meiner Dunstabzugshaube so eine kleine Löwenfigur. Das ist eine Jubiläumsausgabe, der sieht aus, das ist so eine Nachbildung von dem echten Löwen. Aber der Löwe ist komplett mit Gold überzogen, also mit Goldfarbe. Und je nachdem, wie das Licht auf ihn fällt, glitzert seine Mähne und sein Schwanz, als säßen lauter Diamanten darin. Und dieser vergoldete Löwe, das ist für mich der Inbegriff für Herrlichkeit. Ein wunderbares Symbol für den auferstandenen Jesus. Herrlichkeit und Auferstehung, das gehört doch eigentlich zusammen. Aber hier im Text, Sterben und Herrlichkeit. In der Bibel bedeutet Herrlichkeit Anerkennung und Ehre, aber nicht nur. Es bedeutet auch die Selbstoffenbarung Gottes, in der er das offenbart, wer er ist und wie er ist. Das bedeutet, in dem Moment, in dem Jesus am Kreuz stirbt, wird Gottes innerstes und tiefstes Wesen sichtbar. Das ist wie ein Schleier, der sich für einen Augenblick hebt und der einen ganz unverhüllten Blick zulässt auf den Kernpunkt seines Wesens. Hier macht Jesus ganz klar: Wenn du mich sehen willst, wenn du mich wirklich sehen willst, dann sieh hin zum Kreuz. Denn da wird deutlich, wer ich bin. Was sehen wir, wenn wir auf das Kreuz blicken? Als erstes sehen wir einen sterbenden Mann. Wir sehen sein Leiden, seine Qual, seine Einsamkeit. Das ist kein schöner Anblick. Ich möchte da nicht hinsehen, möchte weggucken, möchte mich umdrehen. Aber Gott lädt uns durch sein Wort ein, nochmal hinzugucken und zu sehen, dass hier jemand für uns stirbt, damit wir das Leben haben. Und Jesus entscheidet sich ganz freiwillig dafür, diesen Weg zu gehen. So groß ist seine Liebe. Und diese Liebe, die leuchtet uns entgegen, wenn wir das Kreuz betrachten. Das ist der Blick in Gottes Herz. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe. Und sie gilt dir und sie gilt mir. Im Kern geht es hier nicht um das Sterben. Der Tod am Kreuz ist der Höhepunkt, an dem Gottes große Liebe sichtbar wird. Der Höhepunkt, ja, aber nicht der Endpunkt. Es geht hier nicht um das Sterben. Es geht um das Leben. Und das macht Jesus an einem Bild sehr deutlich. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. In der damaligen Zeit ist Weizen ein Bild mitten aus dem Alltag. Das war ein tägliches Grundnahrungsmittel. Und der Zeitpunkt, zu dem Jesus diese Worte gesprochen hat, das war auch unmittelbar vor Anbruch der Erntezeit. Direkt nach dem Passafest begann das Fest der ungesäuerten Brote. Und damit einher ging auch das Fest des Erntebeginns. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war die ganze Landschaft geprägt von reifen Weizen- und Gerstenfeldern. Ähren, die mit reifen Körnern vollhängen, die Frucht. Das mussten Jesus' Zuhörer vor Augen haben, als Jesus von diesem Bild sprach. Wir hatten zu Hause eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft und ich erinnere mich noch gut an die Zeit, wenn wir Ernte eingefahren haben. Also wenn dann unser kleiner Mähdrescher aufs Feld fuhr und der Traktor immer hin und her gefahren ist und die vollen Anhänger zu Hause abgeladen hat. Und dann hatten wir unterm Stalldach so richtige Berge von diesen Körnern liegen. Und die wurden mit einem starken Gebläse und einem Wahnsinnslärm hoch auf den Körnerboden geblasen. Und ich habe als Kind total gerne meine Hände und Arme so tief es ging in diese Berge gesteckt, so bis hier, so weit wie man kommt. Oder habe mir da Füße eingebuddelt oder so. Und ich erinnere mich noch daran, diese Kühle und diese Schwere dieser Körner auf meiner Haut zu fühlen. Getreidekörner sind richtig schwer. Wenn man die so in der Hand hat, das hat richtig Gewicht. Eine Frucht, die Gewicht hat. Die gehaltvoll ist. So kleine, konzentrierte Kapseln, die in sich so viel Potenzial tragen. Die Frucht, von der Jesus hier spricht, ist gehaltvoll und von großem Gewicht. Und wegen dieser Frucht ist er bereit zu sterben. Das ist seine Motivation. Dafür setzt er sein Leben ein. Sein Sterben am Kreuz ist wie der Tod eines Samenkorns, das in der Erde liegt und stirbt. Und dann kommt noch viel, viel mehr. Sein Sterben führt zu ganz viel Frucht. Aber was ist diese Frucht? Dass Menschen in Beziehung mit Jesus leben können. Das ist die Frucht. Denn durch seinen Tod am Kreuz wird uns Vergebung unserer Sünden angeboten. Versöhnung mit Gott wird uns angeboten. Und so werden alle Menschen eingeladen, Anteil an Jesus Leben zu haben. Alle. Juden, Griechen, die Jünger, du und ich. Wenn man bei Johannes weiterliest, ist hier auch von ewigem Leben die Rede. Ewiges Leben. Das Großartige daran ist, dass ewiges Leben in der Bibel nicht nur das Leben nach dem Tod meint. Nicht nur eines Tages irgendwann in der Ewigkeit, wenn wir gestorben sind. Nein. Ewiges Leben beginnt jetzt und hier und sofort. In unserer Beziehung zu Jesus. Später in Johannes 17 können wir lesen, darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Den einzig wahren Gott und Jesus Christus erkennen. Erkennen meint, in die Beziehung gehen, und zwar nicht nur vom Kopf, sondern auch mit dem ganzen Herzen und mit allem, was du bist und hast. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft. Ich finde, das ist eine richtig gute Nachricht. Das Weizenkorn, das nicht stirbt, bleibt allein. Aber Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Er geht in den Tod, damit diese Gemeinschaft möglich wird. Und dann steht er vor uns und macht uns ein Beziehungsangebot. Erinnert ihr euch an das Anliegen der Griechen ganz am Anfang? Wir wollen Jesus sehen. Die Sehnsucht nach Jesus, die den Jesus sucht, der Wunder vollbringen kann. Das ist nichts Schlechtes. Dieser Wunsch hat seine Berechtigung, aber er trifft nicht den Kern der Sache. Neulich beim Abendessen sagte eins meiner Kinder zu mir: Mama, es wäre so schrecklich, wenn wir dich nicht mehr hätten. Kurze dramatische Pause. Denn dann hätten wir ja niemand mehr, der uns Kuchen backt. Und natürlich mussten wir alle erst mal lachen. Und ich bin mir auch sicher, das ist nicht der einzige Grund, warum man mich zu Hause vermissen würde. Aber ich möchte das hier kurz aufgreifen. Denn wenn das Anliegen wirklich wäre, sich nach seiner Mutter zu sehen, weil diese Kuchen backen kann, was würde die Mutter antworten? Ich würde antworten: Mein liebes Kind, ich backe furchtbar gerne Kuchen für dich. Und ich werde das immer wieder tun, nicht nur an deinen Geburtstagen. Und es wäre mir eine ganz besonders große Ehre, wenn ich eines Tages sogar eine Hochzeitstorte für dich backen dürfte. Aber ich möchte so viel mehr für dich sein. Ich möchte für dich da sein, wann immer du mich brauchst. Ich möchte dir zuhören, hören, wie dein Tag war, wissen, wie es dir geht. Denn das interessiert mich wirklich. Ich möchte Anteil nehmen an deinem Leben, möchte dein Vertrauen gewinnen. Ich möchte mit dir lachen und Quatsch machen. Ich möchte die sein, die dich in den Arm nehmen darf und trösten darf, wenn es dir nicht gut geht. Die, die dich verarztet, wenn du dir wehgetan hast. Die, hinter der du dich versteckst, wenn dir etwas nicht geheuer ist. Die, die du um Rat fragst, wenn du nicht weiter weißt. Es gibt so vieles, was ich dir noch sagen und zeigen möchte. Ja, ich bin eine Kuchenbäckerin, aber ich kann noch so viel mehr für dich sein. Ich möchte deine Mama sein. Das würde ich sagen. Und wenn ich das schon als Mama sagen würde, wie viel mehr dann Jesus zu uns? Natürlich will er uns in Wundern begegnen. Und natürlich nimmt er unsere Sehnsucht sehr ernst. Aber er will etwas Tieferes. Ja, er ist ein Wundervollbringer. Aber er will noch so viel mehr für uns sein. Er lädt uns ein, uns ihm anzuvertrauen, sich immer wieder auf eine Beziehung mit ihm einzulassen. Ihm. Sich ihm öffnen. Der von sich sagt: Ich bin das Leben. Das ist natürlich nicht immer leicht. Und das Leben mit Gott ist nicht immer das, was wir uns wünschen. Es ist kein rosarotes Leben. Und schon in den nächsten Versen sagt Jesus, dass ihm nachzufolgen bedeutet, manches loslassen zu müssen. Jesus zu vertrauen, ihm zu folgen, das kann uns richtig was abverlangen. Das Leben mit ihm hat auch Kosten. Wisst ihr noch, die Sehnsucht der Griechen: Wir wollen Jesus sehen. Eine Sehnsucht, die wir selbst gut kennen. Und Jesus lädt uns ein, mit dieser Sehnsucht zum Kreuz zu sehen und ihn vor Augen zu haben. Seine Liebe, sein Beziehungsangebot. Dort kannst du ihm begegnen und ihn kennenlernen wie nirgends sonst. Amen.